Lieutenant Ming Xiong grinste über beide Ohren, während er mit seinem vollgestopften Rucksack beladen den Gang entlang lief, um schnell die Landungsbrücke der Sagittarius zu erreichen. Es war mehr als 2 Monate her, seit er das Schiff der Archer-Klasse zum letzten Mal betreten hatte. Er hatte während seiner 12-jährigen Dienstzeit in der Sternflotte auf einigen Schiffen gedient, aber dieses kleine Spähschiff mit seinen winzigen Quartieren und der eng verbundenen Besatzung war sein absoluter Liebling. Bei seinem letzten Besuch hatte ihm Captain Nassir ein Abschiedsgeschenk überreicht, einen der grünen Arbeitsanzüge der Besatzung, auf dem sein Name prangte. So einfach die Geste auch geschienen haben mag, hatte ihn das Geschenk doch zu einem Ehrenmitglied ihrer raumfahrenden Familie gemacht. Er war einer von ihnen. Jetzt, da er ihn wieder tragen durfte, fühlte er sich so frei wie seit Wochen nicht mehr. Als er sich Landebucht 4 näherte, schaute er durch eines der Beobachtungsfenster in die höhlenartige Andockstation. Das winzige Raumschiff war von einer metallischen Hülle überzogen, innerhalb derer es offensichtlich überaus geschäftig zuging. Roboterhafte Kranausleger tauschten gerade modulare Sensorgehäuse an der äußeren Hülle aus. Techniker in Raumanzügen bewegten sich über die schimmernde Oberfläche des Schiffes und besserten kleine Abnutzungserscheinungen aus. Ein zusätzlicher Ladesteg führte vom Schiff zu Vanguards Frachtkomplex, der den Kern der Station umlief. Da er geholfen hatte, das Einsatzprofil zu schreiben, wusste Xiong, dass in diesem Moment verschiedene Exemplare der brandneuen und streng geheimen Ausrüstung in das kleine Schiff geladen wurden. Sie waren von ihm und den anderen Wissenschaftlern in der Gruft, der geheimen Forschungseinrichtung der Station, entwickelt worden. Er nickte dem Vanguard-Sicherheitsposten zu, der am Eingang der Landebrücke stand, und hielt kurz inne, um sich zu identifizieren. Der leitende Deckoffizier glich Xiongs Passierschein mit der Ops ab und winkte ihn durch, den Gang zur Sagittarius hinunter. Sobald der junge athletische Anthropologie- und Archäologieoffizier eine Biegung im Gang hinter sich gelassen hatte und damit außer Sicht der Wächter war, fiel er wieder in Laufschritt, um sein Ziel schneller zu erreichen. Einige Momente später trat er durch die Öffnung der einzigen Luftschleuse der Station, die an der Backbordseite der Primärhülle angebracht war. Sowohl innere als auch äußere Türen standen offen, wie es üblich war für Schiffe, die in der Hauptbucht angedockt waren. Dann befand er sich im Inneren, auf dem Hauptdeck. Die Sagittarius hatte nur 3 Decks. Das Frachtdeck, an der Unterseite der Primärhülle gelegen, hatte fast überall eine so tiefe Decke, dass sich die größeren Besatzungsmitglieder ducken mussten, wenn sie sich dort bewegten. Der Rest war noch niedrigerer Raum, um verschiedenste Ausrüstung, Werkzeuge und Ersatzteile zu lagern. Das Hauptdeck war das Herz des Schiffes. Es beherbergte in einem gut geschützten, vorwärts gerichteten Bereich die Brücke. Rechts und links davon befanden sich die Quartiere des Kapitäns und seines ersten Offiziers, den beiden einzigen Besatzungsmitgliedern, denen Einzelquartiere zustanden. Wegen seines hohen Ranges wurde dem Kapitän die Kabine zugestanden, die dem einzigen Waschraum des Schiffes, der von allen geteilt wurde, am nächsten lag. In 4 Besatzungskabinen, 2 Steuerbord, 2 Backbord, alle kürzlich neu gestaltet, waren die restlichen 12 Mitglieder der Crew untergebracht. An der breiten, 8ern gelegenen Rundung des leicht zugespitzten Ovals befanden sich die Kombüse und das Krankenzimmer. Neben dem Quartier des ersten Offiziers lag das Schiffslabor. Die Besatzungskabinen waren ringförmig um den Kern des Schiffes angeordnet, der vollgestopft war mit Großrechnern, Sensortechnik und einer großen Auswahl miniaturisierter Sonden. Weitere Technik und ein kaum benutzter Transporterraum nahmen den größten Teil des oberen Decks ein. Dort gab es außerdem ein paar Einstiegsmöglichkeiten zu einer Reihe von engen Schächten, die für Notfallreparaturen an Systemen wie den Sensoren oder den 2 Phaser-Emittern des Schiffes gedacht waren. Eine in sich geschlossene Sondenabschussstation beherrschte den vorderen Teil des Decks. Vor dem Transporterraum gab es eine Luke, um für eventuelle Reparaturen von Hand an den Computerkern des Schiffes zu gelangen. Weil das Schiff für ein Turboliftsystem zu klein war, waren die verschiedenen Decks über steile, breitstufige Metallleitern erreichbar. Verbindungen zwischen Fracht- und Hauptdeck gab es jeweils mittig an Steuer- oder Backbord. Zwischen Haupt- und oberem Deck gab es nur eine einzige 8ern gelegene Leiter, die in den Transporterraum führte. Und das gesamte Schiff roch genauso, wie es Xiong in Erinnerung hatte, süßlich und antiseptisch rein. Der Kampf zwischen Dr. Babbitts und den Keimen dauert also noch an, dachte er grinsend. Seine Aufmerksamkeit wurde nach 8ern gelenkt, als Metall gegen Metall krachte und eine Salve von Obszönitäten und Beleidigungen in verschiedenen Sprachen erklang. scheint ein schlechter Zeitpunkt zu sein, dem Master Chief meine Aufwartung zu machen. Direkt hinter ihm sprach eine weibliche Stimme: »Willkommen zurück, Ming!« Xiong drehte sich um und sah Lieutenant Commander McLellan ins Gesicht, dem zweiten Offizier des Schiffes. Er lächelte und setzte seinen Rucksack ab. »Bridie Mac!« Die schwarzhaarige Frau umarmte ihn kurz, aber herzlich. »Sie sind früh dran. Ich wollte mich vor der Besprechung eingerichtet haben«, erläuterte er. Sie zupfte am Ärmel seines Arbeitsanzuges und lächelte. »Sieht so aus, als hätten Sie sich optisch bereits angepasst.« »Captain Nessie hat mir gesagt, ich solle ihn tragen, wenn ich wiederkäme«, sagte Xiong. »Sind schon alle zurück an Bord?« McLennan antwortete. »Wir laufen uns hier gegenseitig über den Haufen, um alles einzuladen, bevor wir auslaufen.« Sie bedeutete ihm, ihr zu folgen. »Kommen Sie, Sie können sich wieder ein Quartier mit Iluchi teilen.« Er hob seinen Rucksack auf und folgte ihr nach Achtern. Ihre Schritte waren schnell und anmutig, wie es sich für eine Marathonläuferin gehörte. Als er sie eingeholt hatte, raunte sie ihm zu. »Ich habe unten einen Blick auf das neue Spielzeug geworfen, das Sie uns geschickt haben. Abgedrehtes Zeug. Frisch von der Werkbank«, sagte er. »Alles Prototypen. Experimentelle Ausrüstung? Geheime Besprechungen? Da kommt was Interessantes auf uns zu, oder?« Xiong konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Glauben Sie mir, Bridie Mac, Sie haben keine Ahnung.« »Also gut«, sagte Captain Nessie zu seiner vor ihm versammelten Besatzung. »Setzen Sie sich. Wir haben eine Menge zu besprechen und keine Zeit zu verlieren.« Obwohl die Kombüse als Besprechungszimmer diente, war kaum genug Platz, um die gesamte Crew auf einmal aufzunehmen. Xiong wartete geduldig, bis die Gruppe zur Ruhe gekommen war. Es bereitete ihm immer noch Vergnügen zu sehen, dass alle die gleichen olivgrünen Arbeitsanzüge mit einfacher Beschriftung trugen. Keine Uniform hatte eine besondere Markierung, nicht einmal die des Captains. Xiong stand vor dem großen Wandmonitor der Abteilung. Zu seiner Linken standen Nessie und Commander Terrell. Vanessa Terriolt und Bridie Mac standen nebeneinander an seiner rechten Seite, zusammen mit einer gut aussehenden jungen andorianischen Zen, dem Steueroffizier und Navigator des Schiffes, Lieutenant Kelleresina Zephiro. Am Tisch, der Xiong am nächsten stand, saßen die Mechaniker, alles Unteroffiziere mit Ausnahme eines angeworbenen Mannes. Iluchi saß vorne. Hinter Iluchi benutzte Thrax gerade eine metallene Spitzhacke, um sich die Zwischenräume seiner Zähne zu säubern. Dieser Anblick brachte Xiong aus der Fassung, bis er sich erst wieder in Erinnerung rief, dass der bullige Denubulaner nun mal schlechte Angewohnheiten hatte. Gegenüber Iluchi saßen Torvin und Petty Officer Second Class Karen Cahoe, eine blonde interdisziplinäre Wissenschaftlerin, die äußerst burschikos daherkam. Hinter ihnen am nächsten Tisch saßen die beiden Kundschafter des Schiffes, die gleichzeitig auch die Funktion der Sicherheitsoffiziere übernahmen. Der Chefkundschafter und Leiter des Sicherheitsteams war Lieutenant Sorak, ein hager und zäh wirkender, weißhaariger Vulkanier, der vor kurzem 118 Jahre alt geworden war. Neben ihm saßen Retzka und Lieutenant Nivara, eine Kalzianerin, die innerhalb der Besatzung als Einzelgängerin galt. Dr. Lisa Babbitts und ihre rechte Hand Ensign Nguyen Tan Bao saßen am entferntesten Tisch. Babbitts wirkte wie jemand, der befürchtete, dass jede Oberfläche, die er berührte, mit Keimen verseucht ist. Der medizinisch-technische Assistent Tan Bao hingegen saß lässig zurückgelehnt mit aufgestützten Ellbogen da. Das lange, dicke Haar fiel dem Vietnamesen über die Schulter und umrahmte sein jungenhaftes Gesicht. Innerhalb von 10 Sekunden nach Nessies Aufforderung wurde die Besatzung der Sagittarius still und wandte ihre Aufmerksamkeit Xiong zu. »Das Erste, was Sie wissen müssen, ist unser Bestimmungsort«, sagte Xiong. Er schob eine gelbe Datenkarte in den Wandschlitz, um eine Sternkarte auf den Schirm zu holen. »Unser Ziel ist der 4. Planet des Genoteur-Systems, etwa 6 Tage von hier bei voller Geschwindigkeit. Die Klingonen haben bereits 2-mal versucht, dorthin zu gelangen und mussten einige schwere Rückschläge durch automatische Verteidigungssysteme hinnehmen, die auf den 3 Monden des Planeten installiert sind. Wir haben sie beide Male genau beobachtet und hoffen, aus ihren Fehlern lernen zu können. Der Grund, weshalb wir so früh auslaufen, ist, dass wir dort ein tolianisches Schiff entdeckt haben. Anders als die Klingonen wurden die Tolianer nicht beschossen. Wir wissen noch nicht warum, aber wir haben ein paar Ideen.« Xiong machte eine Pause, als er sah, dass der vulkanische Sicherheitschef die Hand hob. »Fragen?«
»Ja, Lieutenant«, sagte Sorak. »Worin genau besteht die strategische Wichtigkeit des Genoteur-Systems? Warum sind wir, genau wie die Klingonen und Tolianer, daran interessiert?«
Es sind immer die Vulkanier, die die einfachen Fragen stellen, die komplizierte Antworten erfordern. Seine gesamte strategische Rolle ist noch nicht vollständig erfasst, antwortete Xiong. Aber wir glauben, dass er das entscheidende Element ist, um eine Reihe vor kurzem in der gesamten Taurus-Region gemachter mysteriöser Entdeckungen zu verbinden. Er steckte eine rote Datenkarte in einen zweiten mit dem Monitor verbundenen Wandschlitz. Ein Bild des Metagenoms erschien auf dem Schirm. Von hinten konnte er Dr. Babbitts nach Luft schnappen hören. »Das hier«, sagte Xiong, »ist das Taurus-Metagenom. Es handelt sich dabei um ein komplexes genetisches Artefakt, das mehr als hunderte von Millionen Chromosomen voller genetischer Information enthält. Nur ein geringer Teil davon ist für die Erschaffung lebender Organismen zuständig. Der Großteil scheint eine bemerkenswert komplexe Form der Datenverschlüsselung zu sein.« Er drückte ein paar Tasten am Schirm, um andere Informationen von der Datenkarte abzurufen. Als sich das Bild auf dem Schirm geändert hatte, fuhr er fort, »Variationen des Metagenoms wurden bis jetzt auf 3 Planeten gefunden, Ravenna 4, Rylon und Gamma Tauri 4. Er tauschte die rote Datenkarte gegen eine blaue. Nebeneinander angeordnete Bilder großer, obsidianer Artefakte erschienen auf dem Schirm. Je länger Xiong sie studiert hatte, desto mehr fand er, dass sie gigantischen, aus schwarzem Glas bestehenden Spinnen glichen, die auf ihrem gespiegelten Gegenstück saßen. Auf Ravenna 4 und Rylon haben wir zudem diese Artefakte entdeckt. Unsere genauesten Schätzungen deuten darauf hin, dass sie über 100.000 Jahre alt sein könnten. Die Tolianer zerstörten das Artefakt auf Ravenna, aber die Besatzungen der Endeavour und der Lovell konnten das größere Exemplar auf Rylon für weitere Untersuchungen sichern. Wir haben gerade erst begonnen herauszufinden, wozu diese Gegenstände in der Lage sind, aber eine ihrer Funktionen ist auf jeden Fall die Kontrolle eines planetaren Abwehrsystems. Eine weitere erhobene Hand lenkte Xiongs Aufmerksamkeit auf Ilucci. Er nickte dem Chefmechaniker zu. »Sprechen Sie, Master Chief.«
»Sie haben gesagt, dass die Tolianer das Artefakt auf Ravenna zerstört haben?«
Xiong antwortete, »Ja.« Mit offensichtlicher Wut fragte Ilucci,
»Bedeutet das, dass die Tolianer doch die Bombe zerstört haben?«
Ein Moment lang überlegte Xiong, ob er der Frage irgendwie ausweichen konnte, entschied sich dann aber für die Wahrheit. Commodore Race sagte, ich solle ihnen die Wahrheit sagen. Dann soll es auch die ganze Wahrheit sein.
»Ja«, sagte Xiong, »die Tolianer haben die Bombe aus einem Hinterhalt angegriffen und zerstört. Der Bericht über den Vorfall wurde von der Sternflotte sabotiert, um dem Föderationsrat die Möglichkeit zu geben, einen Krieg zu vermeiden, damit wir mit unserem verdeckten Einsatz, die Geheimnisse des Metagenoms zu entschlüsseln, fortfahren konnten.« Obwohl Thrax die Stimme senkte, war sein Sarkasmus für alle zu hören.
»Na, das ist ja toll.«
»Halt die Klappe«, fauchte Ilucci in einem harschen Flüsterton. Xiong sah seine Sammlung von Datenkarten durch, wählte 2 weitere aus und schob sie in freie Schlitze neben dem Monitor. Er betätigte einen Schalter, um die erste zu aktivieren. Von einer Sonde erfasste Bilder von glühenden steinigen Trümmern füllten den Schirm. »Der Planet Palgrinax«, sagte er, »oder vielmehr das, was von ihm übrig ist. Unsere Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass die Klingonen etwas Ähnliches wie die Artefakte auf Rylon und Ravenna 4 gefunden haben. Wie die Endeavour auf Rylon wurde ein klingonisches Schlachtschiff im Orbit von Palgrinax durch ein planetengebundenes Waffensystem beschossen. Die Klingonen erwiderten den Angriff und lösten offenbar eine Reaktion aus, die ihren Gegner, was auch immer es war, dazu brachte, den Planeten zu sprengen.« Wieder hob Sorak die Hand. Nachdem Xiong auf ihn gezeigt hatte, fragte der Vulkanier,
»Können Sie uns sagen, gegen wen oder was die Klingonen gekämpft haben?«
Unfähig, den düsteren Ausdruck in seiner Stimme zu verbergen, antwortete Xiong,
»Ja, das kann ich.«
Er aktivierte die zweite Datenkarte und blickte auf den Monitor.
»Es ist das hier.«
Bewegte Bilder ruckelten über den Schirm. Filmmaterial, das während des ersten und zweiten Kampfes gegen das schwarze Wesen auf Rylon von Tricordern aufgenommen worden war, zeigten die tödlichen Kampfmaschinen aus verschiedenen Perspektiven. Mehr als 2 Meter hoch und entfernt menschlich aussehend, rasten sie eine trostlose graue Winterlandschaft entlang und hinterließen dabei eine Wolke aus verdampftem Schnee und Eis. Ihre Arme endeten in kegelförmigen Spitzen, die sich, wie mehr als eine Filmsequenz bewies, bestens dazu eigneten, Menschen entzwei zu reißen oder sie mit einem Stich aufzuspießen. Wiederholt zeigte die Montage die vollkommene Nutzlosigkeit von Phasern gegen diese Wesen, die so aussahen, als bestünden sie aus vulkanischem Glas. Das Video endete abrupt und hinterließ in der Kombüse der Sagittarius erschrecktes Schweigen. Der normalerweise unerschütterliche Commander Tyrell fasste das Entsetzen der Gruppe in Worte.
»Heilige Scheiße!«
»Ja, so kann man das ausdrücken«, sagte Xiong ohne Ironie. »Wir konnten sie für eine Weile mit Kraftfeldern abhalten, aber der beste Schutz war ein simples, energiedämpfendes Feld. Das hat es uns ermöglicht, den Körper eines dieser Wesen zu bergen, und wir fanden heraus, dass er große Mengen des Metagenoms enthält.« Er spürte, dass er besser weitermachen sollte, statt die Besatzung noch länger über das Blutbad auf Orylon nachdenken zu lassen. Er reaktivierte die Sternenkarte des Genoteursystems auf dem Schirm. »Nun zu der Verbindung. Während sich die Sternenbasis 47 noch im Bau befand, wurde eine fremdartige Trägerwelle entdeckt, die diverse wichtige Bordsysteme beeinträchtigte. Lieutenant Faber von der Lovell gelang es, diese Trägerwelle aufzuhalten, indem er eine Antwort auf derselben Frequenz sendete. Wir haben seitdem herausgefunden, dass einige Datenfolgen der Trägerwelle mit typischen Sequenzen des Metagenoms übereinstimmen. Die Reproduktion der Sequenzen hat uns auf die Spuren verschiedener Welten innerhalb der Taurus-Region geführt, die vielleicht weitere Untersuchungen verdienen.« Er zeigte auf die Sternkarte. »Vor etwa 2 Monaten konnten mein Team und ich das Genoteursystem als den Ursprung der Trägerwelle festlegen. Als wir einen genaueren Blick auf das System warfen, entdeckten wir, dass es nicht normal zu sein scheint.« Xiong rief eine detailliertere Computeranimation des Systems auf, in der jeder Planet und Satellit einer anders gefärbten Bahn folgte. Während sich der Blickpunkt der Animation änderte und neu einstellte, fuhr Xiong mit seinen Erläuterungen fort. »Genoteur ist ein großer Klasse-F-Stern mit 5 Planeten, von denen keiner die gleiche orbitale Ebene beschreitet. Das allein mag noch nicht bemerkenswert klingen, außer dass sie sich ungewöhnlich weit von ihrer Bahnebene entfernen.« Er deutete auf die weit auseinanderliegenden unterschiedlichen Bahnen des Planeten um seinen Stern und fuhr fort: »Die Umlaufebenen des 1. und 5. Planeten stehen nahezu senkrecht zueinander. Der 2. und 3. Planet folgt Bahnen, die in ihrer Verschiebung von der Ekliptik ungefähr gleich sind, aber geneigt um sich gegenseitig ergänzende Winkel. Der 4. Planet liegt der Äquatorebene des Sterns am nächsten.« Er gab dem Computer über die Kontrollkonsole in der Wand Anweisungen und die Animation zoomte näher an den 4. Planeten. Er fuhr fort: »Die 3 Planeten in dem System haben jeder 2 Trabanten. Der 4. Planet hat 3 und der 5. Planet, ein Gasriese, hat 4. In jedem Fall sind die Umlaufebenen jedes Mondes exakt parallel zueinander und senkrecht zu der des Planeten. Das hat den Effekt, dass keiner der Monde jemals zwischen seinen Wirtsplaneten und den Stern gelangt. Noch merkwürdiger ist, jeder Trabant weist dieselbe Besonderheit in der Rotation auf, stets zeigt dieselbe Seite nach außen und ist abgewandt vom Zentrum des Systems. Das wäre schon ungewöhnlich, wenn das auch nur bei einem Satellit der Fall wäre. Wenn das bei allen 13 Monden im selben Sternsystem so ist, spricht das für eine wohlüberlegte Manipulation, besonders seit wir künstliche Gebilde auf der nach außen gerichteten Hemisphäre jedes Mondes entdeckt haben.« Red Scar, der saurianische Kundschafter, warf ein:
»Klingt nach einem Verteidigungssystem.«
»Ja«, sagte Xiong, »das war auch unsere Schlussfolgerung, was auch der Grund dafür ist, dass wir die Klingonen zuerst reingelassen haben. Wie sich gezeigt hat, lagen wir richtig.« Zu Captain Nessier gewandt, fügte er hinzu: »Die planetaren Waffensysteme auf Orylon und Palgrinax waren äußerst schlagkräftig, Sir. Die bei Genoteur sind sogar noch tödlicher. Wir könnten einen Weg gefunden haben, um ihr Schiff weniger wie ein Angriffsziel aussehen zu lassen, aber Sie sollten weiterhin vorsichtig sein.« »Ich denke, darauf können Sie sich verlassen«, sagte Nessie mit einem zurückhaltenden Grinsen. »Nun, warum erzählen Sie uns nicht etwas über das neue Zeug, das Sie und Ihr Team in unseren Frachtraum gepackt haben?«
»Ah ja, Sir«, sagte Xiong, begierig darauf, seine Brillanz zu zeigen. »Analysen der Shedai-Körper, die wir...«
»Entschuldigung«, sagte McLellan, »der...
was Körper?«
»Ach ja«, erkannte Xiong, »den Teil habe ich vergessen.«
»Shedai«, erklärte er, »das war der Ausdruck, den der toljanische Botschafter vor einigen Wochen während einer Besprechung mit Botschafter Jetanien benutzt hat. Wir glauben, dass es ein Eigenname sein dürfte, der mit den Wesen zu tun hat, mit denen wir auf Irylon zusammengestoßen sind. Aus Ermangelung eines besseren Ausdrucks nennen wir sie so.«
McLellan nickte verstehend, sodass Xiong weitermachte.
»Wie ich gesagt habe, eine Analyse des Shedai-Körpers hat es uns ermöglicht, fundierte Schätzungen darüber zu machen, auf welche Art Signale und Reize es anspricht.«
Er zog die Datenkarten aus der Kontrollkonsole des Monitors und legte 4 neue gelbe Karten ein. Schnell schaltete er von einem Bild zum nächsten, während er erzählte. Xiong pries die Vorzüge jedes Teils der Technik, die auf dem Bildschirm erschien. »Einige Dinge, an denen wir arbeiten, sind Verbesserungen an ihren Deflektoren und Schildemittern, um sie weniger auffällig für die Shedai zu machen. Darüber hinaus arbeiten wir an signalbasierten Ködern, die die Aufmerksamkeit der Shedai auf sich ziehen, aber ihre Wahrnehmung stören werden. Und an Signaldämpfern, um sie davor zu schützen, bei direkten Begegnungen entdeckt zu werden. Wir haben auch ein paar Handfaser modifiziert, was uns helfen sollte, uns besser zu verteidigen als auf Irylon.« Er schaltete den Monitor aus und fuhr fort. »Und das Beste ist, mein Team hat alle diese Sachen so simpel und leicht wie möglich gehalten, um sie für den Feldeinsatz besser nutzbar zu machen. Die Beschreibungen sind alle auf ihrem Hauptcomputer verfügbar.« Er sah sich um. »Und, irgendwelche Fragen?« Bridie Mac traf den suchenden Blick von Xiong.
»Sie sagten, dass das Wort Shedai von dem tolianischen Botschafter stammt. Wo ist die Verbindung zwischen den Tolianern und den Shedai?« »Wir sind derzeit nicht sicher«, antwortete Xiong. »Wir bemerkten Gemeinsamkeiten zwischen der tolianischen kristallinen Physiologie und der Kristallgitterstruktur des Shedai-Körpers, den wir erbeutet haben. Die Shedai scheinen fähig, einen direkten neuralen Link mit ihrer Technik innerhalb der Artefakte herzustellen. Es dürfte ähnlich der tolianischen Berührungstelepathie sein, oder es könnte etwas vollständig anderes sein. Zahlen und Fakten zu sammeln ist einer der Gründe, warum wir nach Genoteur gehen müssen.« Um ihn herum nickten ein paar Leute. Der Rest schien in Gedanken versunken zu sein. »Falls es keine weiteren Fragen gibt?« Keiner antwortete. »Captain«, sagte er, als er in den Hintergrund trat, um Platz zu machen. Nessie trat vor den Monitor und wandte sich zum Raum, gleichzeitig entspannt und respekteinflößend. »Unser erster Tagesordnungspunkt ist es, den Hafen zu verlassen und die Reise zu starten, ohne von den klingonischen Patrouillenschiffen entdeckt zu werden, die diesen Sektor durchqueren. Dank Commodore Race haben wir einen Plan, um genau das zu tun.« Er benutzte die Kontrollkonsole, um ein Bild von der Landebucht außerhalb des Schiffes aufzurufen. »Das Kolonieschiff Terra Cursor verlässt Vanguard in 21 Minuten. Wir werden mit ihnen aufbrechen und kuscheln uns auf dem ganzen Weg aus dem Raumdock hinaus an ihren Bauch. Da bleiben wir, bis sie auf Warp gehen. Dann folgen wir ihr und benutzen ein paar von den Warp-Schatten Mark Elucci, um uns selbst wie ein Subraumecho am zurückliegenden Rand ihres Warp-Strudels aussehen zu lassen. Die Terra Cursor wird ihren Kurs bei Arinex ändern, aber wir halten stur geradeaus, bis wir Genoteur erreichen.« Steueroffizier Sephiro fragte, »Gibt es ein Risiko, dass die Besatzung der Terra Cursor unsere Anwesenheit entdeckt? Wenn sie Vanguard um Hilfe bitten, werden wir auffliegen.« »Ihre Brückencrew wird Interferenzen für uns senden«, sagte Nessie. »Sie wissen, dass sie uns helfen, die Klingonen zu täuschen, aber das ist auch alles.« Ein paar gedrückte Knöpfe auf der Kontrollkonsole riefen ein Bild des tolianischen Schiffes oberhalb von Genoteur 4 auf. »Unsere erste Aufgabe, nachdem wir Genoteur erreicht haben, ist es, herauszufinden, was das tolianische Schiff da macht. Wenn es feindlich ist, halten wir die Party kurz. Das ist ein Kriegsschiff, Leute. Ich möchte ungern mit ihm aneinander geraten, wenn ich es nicht muss. Auf der anderen Seite, wenn es neutral ist und wir an ihnen vorbeikommen, lauten unsere Befehle von Commodore Race, eine vollständige Erkundung der Planetenoberfläche anzustellen. Das schließt alles ein. Kartografierung, geologische Erkundungen, Sammeln von Bioproben, das volle Programm.« Nessie sah zu Sorak. »Lieutenant, machen Sie sich und Ihre Kundschafter mit der neuen Ausrüstung von Vanguard vertraut. Wenn die Shedai auf Genoteur auf uns warten, müssen wir bereit sein.«
»Verstanden, Sir«, sagte Sorak.
Der Captain drehte sich zu Elucci um. »Master Chief, unsere Energiesignatur muss mit der der Terra Cursor perfekt übereinstimmen, wenn wir in 20 Minuten das Raumdock verlassen.«
»Alles klar«, sagt Elucci.
Sein Ingenieursteam nickte zustimmend. »Ensign Terriolt«, sagte Nessie zu dem jungen Wissenschaftsoffizier. »Sie arbeiten mit Lieutenant Xiong zusammen. Lernen Sie alles, was möglich ist über die Shedai. Seien Sie bereit, sich den Kundschaftern anzuschließen, wenn wir die Erkundung auf Genoteur machen.« Terriolt nickte wortlos. »Dr. Babbitts«, fuhr Nessie fort,
Wir haben zahlreiche forensische Berichte und Autopsieakten von Dr. Fischer. Ich schlage Ihnen vor, sie mit Mr. Tanbao ausführlich durchzusehen. Aye, aye, Sir, antwortete Babbitts. Der Captain schlug die Hände zusammen. Mr. Terrell, Bridie Mac, Sena, begleiten Sie mich auf die Brücke. Es ist an der Zeit, aufzubrechen. Wegtreten! Jeder erhob sich von seinem Platz, verließ eilig die Kombüse und beeilte sich, an seine Arbeitsstation zu kommen. Xiong beobachtete, wie die Crew losstürmte. Lassie verweilte neben ihm und fragte, »Leisten Sie uns auf der Brücke Gesellschaft, Ming?«
»Yes, Sir«, sagte Xiong, »sehr gerne.«
Nessir gab ihm einen väterlichen Klaps auf den Rücken. »Ich bin froh, dass Sie wieder hier sind«, sagte er mit unterdrücktem Schmunzeln, das seine Aufregung verriet. Die meiste Zeit befand sich Xiong im Widerspruch zu seinen befehlshabenden Offizieren, aber dieses Mal konnte er nicht genug zustimmen. Dr. Jebilo Mbenga trocknete sich seine Hände, als er den Desinfektionsraum neben dem Operationssaal verließ. Er hatte einen langen Tag voller Notfälle hinter sich. Nun befand sich auch der letzte seiner Patienten auf dem Weg der Besserung, und Mbenga konnte sich endlich mit dem Berg von Papierkram beschäftigen, der sich auf seinem Schreibtisch aufgetürmt hatte. In den vergangenen 24 Stunden hatte Mbenga eine Vielfalt an Fällen behandelt. Einer hatte den anderen abgelöst, ohne Pause. Ein Frachtabfertiger hatte sich innere Verletzungen zugezogen, nachdem er unter einem herabfallenden Stapel beladener Kisten begraben worden war, die ein Kollege mit seinem Gabelstapler umgeworfen hatte. Ein Mechaniker aus Wengards Wartungsabteilung hatte sich versehentlich 3 Finger abgeschnitten, weil er die Sicherheitsvorschriften bezüglich der Lagerung seines Plasmaschneiders nicht eingehalten hatte. Einer der Einsatzoffiziere war auf einem Sprungbrett im Schwimmbad von Stars Landing ausgerutscht, hatte sich dabei ihre linke Elle gebrochen und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Dann war da noch dieses 9-jährige Mädchen vom Kolonieschiff Centauri Star in die Notaufnahme gebracht worden, nachdem sie auf die harte Tour hatte feststellen müssen, dass sie auf ktarische Eier allergisch war. Mit anderen Worten, ein ruhiger Tag im Wengard-Krankenhaus. Eine heiße Tasse Kaffee und ein warmes Himbeer-Croissant waren alles, was Mbenga nun im Sinn hatte, als er durch die sich teilenden Türen der Notaufnahme in den hell erleuchteten blaugrauen Korridor schritt. Er wandte sich nach rechts zum nächsten Turbolift, der ihn zurück in sein Büro bringen würde. Bevor sich die Türen der Notaufnahme hinter ihm schließen konnten, quäkte die nasale Stimme einer Krankenschwester über das Intercom des Krankenhauses.
»Code 2 in der Notaufnahme, ich wiederhole Code 2.«
Mbenga machte auf dem Absatz kehrt und spurtete zurück ins Innere. Code 2 bedeutete, dass einer der Senioroffiziere der Station ärztlichen Beistand brauchte. Code 1 würde bedeuten, dass Commodore Ray selbst in Schwierigkeiten steckte. Er drängte sich an Schwestern und Patienten vorbei, schlängelte sich durch die Menge auf die Hauptanmeldung der Notaufnahme zu. Obwohl er am anderen Ende der Station gewesen war, als er die Durchsage vor einer halben Minute gehört hatte, war er der erste Arzt, der dort ankam. Eine Schwester und ein Sanitäter waren über eine auf dem Boden zusammengekrümmte Gestalt gebeugt, eine dunkelhaarige vulkanische Offizierin in einem roten Minikleid. Mbenga quetschte sich dazwischen, hob seinen medizinischen Trikorder und begann an der bewusstlosen Teprin mit einem diagnostischen Scan. »Schwester Martinez, Bericht«, sagte er. Martinez fuhr mit ihrem eigenen Trikorder-Scan fort, während sie antwortete. »Sie kam herein und brach zusammen, Doktor. Puls, Körpertemperatur und neurale Aktivitäten sind erhöht.« Die junge Brünette stellte ihren Trikorder neu ein. »Keine Anzeichen einer körperlichen Verletzung, aber synaptische Muster in ihrem somatosensorischen Kortex deuten auf extreme Schmerzen hin.« Die Daten auf Mbengas Trikorder-Bildschirm bestätigten Martinez' Bericht. Er sah auf und bemerkte, dass nun auch andere Krankenhausmitarbeiter dazugekommen waren. »Wir brauchen eine Trage«, sagte er. »Wir müssen sie in ein Biobett schaffen.« Als die Leute um ihn herum auseinandereilten, um seine Bitte zu erfüllen, sah er sich verwundert Teprins Biomessungen an. Sie waren anders als alles, was er seit seiner Assistenzzeit auf Vulkan zu sehen bekommen hatte. Trotz seines reichen Erfahrungsschatzes, was die Behandlung vulkanspezifischer Krankheiten anging, hatte er keine Ahnung, was die Ursache für Teprins Erkrankung anging. »Hier kommt die Trage«, sagte Dr. Gonzalo Robles, der von einem andorianischen Medizinstudenten im 4. Jahr namens Sherivan Schness assistiert wurde. Martinez und der Sanitäter traten beiseite, während Robles und Schness Teprin auf die Trage hoben. Mbenga half ihnen, die vulkanische Frau gerade hinzulegen. Er winkte einen anderen Arzt herbei. »Steinberg, helfen Sie uns mal!« Zur Gruppe sagte er, »bringen wir sie zu Raum 1.«
Mit 6 Paar Händen an der Trage hoben sie Teprin spielend vom Boden auf und trugen sie in gut eingeübtem Schritt zu einem naheliegenden Untersuchungsraum. Vorsichtig setzten sie die Trage auf einem Biobett ab. Martinez, Schness und Robbels arbeiteten zusammen, um Teprin gerade hoch genug zu heben, um die Liege unter ihr wegzuziehen. Mbenga aktivierte das Biobett und beobachtete die Schwankungen in Teprins Vitalparametern.
»Schwester«, sagte Mbenga, »bereiten Sie 5 Kubikzentimeter Arsenol-Uatin.«
Martinez nickte und ging zu einem Medizinschrank, um ein Hypospray aufzuladen. Robbels und Steinberg standen zu beiden Seiten des Bettes, in dem Teprin lag, während Schness und der Sanitäter das Ganze aus ein paar Meter Entfernung beobachteten. Robbels hatte den Herzfrequenzmonitor über dem Bett im Blick.
»Sehen Sie sich das an«, sagte er erstaunt. »Es ist, als ob sie mitten in einer Trainingseinheit wäre.«
Er deutete auf den Schmerzempfindungsanzeiger.
»Großer Gott! Ihr Schmerzempfinden sprengt die Anzeige!«
»Eigenartig«, sagte Steinberg und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich habe niemals zuvor solch eine Angstreaktion bei einem Vulkanier gesehen.« Benga nahm das Hypospray von Schwester Martinez entgegen und sagte zu den beiden Ärzten,
»Ihr Zustand ist nicht die Folge von Angst, da bin ich mir ziemlich sicher.«
Er injizierte Teprin die geringe Dosis des analgetischen Medikaments in eine Halsvene. In weniger als 2 Sekunden fiel das Schmerzempfinden auf der Anzeige von seinem Höchstwert auf normal.
»Das scheint die Symptome beseitigt zu haben«, stellte Mbenga fest. »Aber was die Ursache angeht, werden wir einig...«
Teprins Hand schoss hoch und schloss sich um seine Kehle. Ihr Griff war eisern und ihre geöffneten Augen loderten vor Wut. Die Schnelligkeit ihres Angriffs hatte jeden im Raum überrascht. Steinberg und Robbels brauchten einen sehr langen Augenblick, um aus ihrer Starre zu erwachen, um das Bett herumzulaufen und Mbenga zu Hilfe zu eilen. Martinez überwand ebenfalls ihre Schrecksekunde und stürmte nach vorne, um Teprin festzuhalten, während der Sanitäter zu einem Intercom an der Wand rannte, um den Sicherheitsdienst zu rufen. Der Medizinstudent stand weiterhin wie betäubt im Gang. Bevor irgendjemand dazu kam, das zu tun, was er beabsichtigte, ließ Teprin Mbengas Kehle los. Das Feuer in ihren Augen erlosch und sie nahm einen tiefen Atemzug. Alle hielten inne und warteten darauf, was sie als nächstes tun würde. Mbenga hustete und rang nach Luft, während er sich den Hals massierte. In einem ruhigen, aber beunruhigend eintönigen Tonfall sagte Teprin,
»Bitte entschuldigen Sie, Doktor. Meine Reaktion war ein Reflex.«
Ihre Augen wanderten von Martinez zu den anderen 2 Ärzten.
»Es gibt keinen Anlass zur Besorgnis«, sagte sie zu ihnen. »Es ist nicht notwendig, mich festzuhalten. Ich habe mein Verhalten unter Kontrolle.«
Mbenga, der immer noch das Brennen in seiner Kehle verspürte, mochte Teprins Erklärung nicht so recht Glauben schenken. Wenn sich sein Verdacht bestätigen sollte, wollte sie damit nur ihre Symptome verschleiern. Sie damit allerdings vor den anderen zu konfrontieren, wäre genauso unangebracht wie unergiebig gewesen. Angelegenheiten wie diese erforderten generell ein beträchtliches Fingerspitzengefühl, egal welcher Spezies der Patient angehörte. Dies galt aber besonders im Umgang mit Vulkaniern. Zu den anderen im Raum sagte Mbenga heiser,
»Lassen Sie uns bitte allein.«
Die anderen Ärzte und der Sanitäter gingen schnell und nahmen den immer noch etwas betäubt wirkenden Medizinstudenten mit sich. Schwester Martinez zögerte, doch Mbenga nickte ihr beruhigend zu und sagte,
»Schließen Sie die Tür.«
Mit offensichtlichem Widerwillen tat sie, wie ihr geheißen, und er befand sich mit Teprin allein im Raum. Sie setzte sich auf und drehte sich, damit sie ihre Beine auf den Boden stellen konnte. Er beobachtete sie genau und suchte nach den subtilen Hinweisen, die so spezifisch an der vulkanischen Körpersprache waren. Zusätzlich zu einigen Zeichen für verstecktes Unbehagen entdeckte er minimale Ausdrücke, die seinen Verdacht bestätigten. Eine Anspannung des Kiefergelenks, ein Zucken an ihrem linken Auge, eine Kräuselung ihrer Oberlippe.
»Ihnen geht es wirklich nicht gut«, sagte er zu ihr. »Bitte schildern Sie mir Ihre Symptome.« »Ich bin einfach nur erschöpft«, sagte sie, und er wusste, dass sie log.
Dass Patienten stoisch Tatsachen leugneten, kam häufiger vor, aber seiner Erfahrung nach war es recht ungewöhnlich für einen Vulkanier, solch offensichtliche Unwahrheiten zu erzählen.
»Lieutenant Commander«,
sagte er streng. Vor ein paar Minuten sind sie in meiner Notaufnahme zusammengebrochen. Ihre Vitalparameter waren stark unregelmäßig und mit der Diagnose Erschöpfung nicht vereinbar. Sie hielt seinen Blick stand. »Wie lautet Ihre Diagnose, Doktor?« »Obwohl es nicht Ihre ungewöhnlich hohen Schmerzanzeichen erklärt, sprechen Ihre anderen Symptome für den Höhepunkt des Ponfa.« Tiprin sprang vom Bett auf und schwankte leicht, als sie antwortete.
»Lächerlich!«
Benga fragte. »Steht Ihr Zyklus an?«
»Nein«,
sagte sie.
»Tut er nicht.«
Er hob eine Augenbraue und senkte seinen Kopf.
»Ich verstehe«, sagte er.
Er dachte zurück an die unzähligen Stunden, die er mit dem Studium medizinischer Fachliteratur in Chicago zugebracht hatte.
»Es gibt belegte Fälle von vorzeitigem Ponfa. Einige wurden durch äußere Faktoren wie »Ich danke Ihnen, Doktor«, sagte sie und wollte sich an ihm vorbeidrängen. »Aber ich durchlebe kein Ponfa.«
Er stellte sich zwischen Tiprin und die Tür. »Nicht so schnell, Commander. Es ist meine Aufgabe, Diagnosen zu stellen. Ich muss Ihnen noch einige Fragen stellen. Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal den Ponfa-Impuls verspürten?«
»Das ist meine Privatangelegenheit«, sagte sie.
Er hob die Hände, um ihren Protest abzuwehren.
»Ich weiß, aber wie kann ich sicher sein, dass Sie nicht an vorzeitigen Ponfa leiden, wenn ich nicht einmal weiß, wann Ihr normaler Zyklus beginnen würde?« »Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass es sich nicht um Ponfa handelt.«
Er spürte, dass er sie nur noch weiter in die Defensive treiben würde, wenn er den jetzigen Kurs beibehalten würde, und versuchte es mit einer anderen Vorgehensweise.
»In Ordnung. Bleibt die Frage, warum sind Sie vorhin zusammengebrochen? War es etwas, das Sie gegessen oder getrunken haben? Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich viel Stress gehabt?«
Seine letzte Frage rief ein weiteres Pochen an ihrer Stirn hervor, aber sie blickte ihn weiterhin unverwandt an.
»Wie ich bereits gesagt habe, Doktor, ich leide an Erschöpfung. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich würde es vorziehen, mich in meinem Quartier zu erholen.«
Sie ging um ihn herum und steuerte auf die Tür zu.
»Ich habe Sie noch nicht entlassen, Commander«, sagte er. »Wenn Sie jetzt gehen, tun Sie das gegen meinen ärztlichen Rat.«
Als sie durch die Tür ging, sagte sie,
»Wie Sie meinen.«
Dann war sie verschwunden und die Tür schloss sich hinter ihr. Allein im Untersuchungsraum wurde Mbenga klar, dass alles so schnell geschehen war, dass niemand daran gedacht hatte, eine Krankenakte für Tiprin anzulegen. Jetzt, da sie gegangen war, ohne auch nur die einfachsten Fragen zu ihrer Krankengeschichte zu beantworten, würde er gezwungen sein, alles in den offiziellen medizinischen Aufzeichnungen der Sternflotte nachzusuchen.
»Großartig«, dachte er zynisch. »Noch mehr Papierkram.« »Kommodore?«
ertönte Yeoman Greenfields Stimme über das Intercom.
»Die Terra Cursor ist bereit, den Raumhafen zu verlassen.«
Race legte das Datengerät hin. Er hatte den darauf enthaltenen Text zwar durchgelesen, aber nicht wirklich aufgenommen. Er stand von seinem Schreibtisch auf und ging hinaus zur schwach beleuchteten Einsatzzentrale. Der riesige, kreisförmige Raum erstreckte sich hoch und weit über ihm, als er sich auf den Weg zu dem erhöht liegenden Aufsichtsdeck in der Mitte der Zentrale machte. Leise Gespräche über das Intercom und die gedämpften Stimmen von Vanguards Flugkontrollteam ergaben das ständige Hintergrundgeräusch von konzentrierter Geschäftigkeit. Viele Augenpaare waren nach oben gerichtet, weg vom fahlblauen Leuchten der Arbeitsbildschirme, hin zu den riesigen Monitoren der Zentrale, die einen lückenlosen Ring von bewegten Bildern am oberen Drittel der 9 Meter hohen Shots bildeten. Als Race die Stufen zum Aufsichtsdeck hinaufstieg, sah Commander John Cooper von seinem Posten an der Narbe auf.
»Kommodore«,
sagte Cooper und korrigierte seine Körperhaltung.
»Was können wir für Sie tun?«
Race erhob seinen Arm und deutete auf den Bucht-1-Monitor. »Bin nur hier, um mir einen Abflug anzusehen, Commander. So wie Sie.« Race verschränkte die Hände hinter seinem Rücken und stand lässig da, während er dabei zusah, wie das Kolonieschiff seine Verankerung löste. Cooper tat für einen Moment so, als würde er arbeiten, bevor er sich an eine Arbeitsstation neben Race stellte. In einem verschwörerischen Tonfall sagte er,
»Die Sagittarius befindet sich in Position, Sir.«
»Gute Arbeit, Coop. Ich möchte, dass Sie eine Botschaft für mich senden.« Cooper drückte ein paar Tasten und sagte leise,
»Legen Sie los, Sir.«
»An das Sternflottenkommando, gekennzeichnet als dringend. Abflug der Sagittarius verzögert sich. Benötige Verstärkung zur Eskorte.«
»Das war's.
Schicken Sie das zu Chiffriergerät India Tango 9. Race hoffte, dass die Klingonen noch nicht gemerkt hatten, dass die Sternflotte darüber Bescheid wusste, dass ihr Chiffrierer IT-9 geknackt worden war. Bis dahin konnte er benutzt werden, um den Klingonen Falschinformationen unterzuschieben. Cooper bestätigte den Befehl mit einem Nicken zum Kommunikationsoffizier Lieutenant Dunbar. »Botschaft übertragen, Sir.« Das sollte die Klingonen für ein paar Stunden auf die falsche Fährte locken, dachte Race. Solange die Piloten der Sagittarius und der Terra Cursor keine Dummheiten begehen, können wir vielleicht einmal durchatmen. Er sah zu, wie sich der massige Kolonietransporter Zentimeter für Zentimeter aus Vengards Raumdock hinaus manövrierte und bemühte sich nicht daran zu denken, dass die Sagittarius weniger als 3 Meter Freiraum über und unter sich hatte, während sie sich unter den massiven Körper der Terra Cursor schob. Eine Fehlberechnung und alles, was von dem hochmodernen Sternflottenspähschiff übrig bleiben würde, wäre eine Farbschliere auf dem Bauch des Frachters und ein paar zerquetschte Blechplatten. »Sie kommen schon zurecht«, beruhigte er sich selbst. Das Traktorstrahlsystem der Station leitete beide Schiffe aus dem Dock. Der Hauptcomputer führte alle nötigen Änderungen bezüglich Geschwindigkeit oder Richtung durch. Pilotenfehler waren also aus der Gleichung entfernt worden. Obwohl er das wusste, spürte er immer noch einen Klumpen Angst im Bauch. Er fragte sich, ob es eine Chance gab, dass die Sagittarius oder ihre Besatzung auch nur annähernd darauf vorbereitet waren, was sie dort auf Genoteur erwartete. Mit jeder neuen Entdeckung, die die Sternflotte in der Taurus-Region gemacht hatte, schienen sich die Einsätze dieser Erforschung zu erhöhen. Ravenna, Arylon und Palgrinax waren lediglich das Sprungbrett zu etwas Größerem gewesen, und Race war davon überzeugt, dass das etwas Genoteur war. Was auch immer wir da aufgeweckt haben, ist bereit, Raumschiffe zu zerstören und Planeten in die Luft zu sprengen, um uns im Dunkeln zu halten, dachte er. Wie wird es reagieren, wenn wir vor seiner Tür stehen? Race wusste, dass er Captain Nessier und seine Besatzung gerade in höchste Gefahr geschickt hatte, aber als er beobachtete, wie die Terra Cursor die Landebuchttore im weiten Raum hinter sich ließ, wusste er, dass er sich am meisten um die Kolonisten auf Gamma Tauri 4 sorgte und am allermeisten um ihre Anführerin, die Frau, die ihm vor 7 Jahren das Herz gebrochen hatte. »Wir sollten sie warnen«, protestierte sein Gewissen. »Nessies Leute wissen wenigstens, dass sie sich in Gefahr befinden.« Sein Pflichtgefühl schoss zurück. »Es gibt keine Möglichkeit, die Siedler zu evakuieren, ohne die Operation Vengar zu gefährden. Du kannst ihnen nichts von der Drohung erzählen, ohne alles preiszugeben. Und wenn es erst einmal an der Öffentlichkeit ist, wird jeder Trottel mit einem Raumantrieb hierher rasen und seine Waffen zücken, um hier Profit zu machen. Oder beim Versuch draufgehen.« Betonung auf dem »draufgehen«. Auf dem Monitor vor und über ihm sah man, wie sich die Tore der Landebucht langsam schlossen, die Terra Cursor ihren Impulsantrieb einschaltete und sich von der Station entfernte. Bevor die Tore ganz geschlossen waren, erhaschte Race einen Blick auf die Sagittarius, die sich unter dem schwerfälligen Transporter versteckte, wie ein winziger weißer Remora, der sich am Bauch eines Hais festgesaugt hatte. Dann schlossen sich die gräulichen Tore, und das Bild auf dem Monitor wechselte zu dem majestätischen Nebel, der die Aussicht der Sternenlandschaft außerhalb der Station beherrschte. Cooper überprüfte die Berichte, die von einigen Mitarbeitern an seine Station weitergeleitet worden waren, und berichtete diskret. »Der Sprung auf Warp verlief reibungslos, Sir. Die Terra Cursor und ihr Schatten sind weg.« Der Kommodore nickte und starrte auf die dunkle Ansammlung von All und Sternen und mochte sich nicht vorstellen, was den Besatzungen der Schiffe noch bevorstand. »Vaya con Dios«, sagte er leise. Dann kehrte er in sein Büro zurück, wie immer unter einer dunklen Wolke der Sorge um die, die er gerade in Gefahr gebracht hatte.